diesem Tag ging eine Meldung durch die Zeitungen und Radio- und Fernsehsendungen, dass 8 Kilometer der Ahrtalbahn wieder funktionieren. Und da stand dann Folgendes: Für den Wiederaufbau der ersten Teilstrecke wurden nach Angaben der Deutschen Bahn etwa 4.200 Tonnen Kies und 7.800 Tonnen Schotter benötigt. Zuvor sei tonnenweise Schutt entfernt worden. Außerdem hätten 5 Kilometer Kabel, 1 Kilometer Schienen, 1.500 Schwellen sowie 2 Bahnübergänge erneuert werden müssen. Das hat man gemacht. Man hat alles, was die Flut weggerissen hatte, an Löchern wieder aufgefüllt und alles, was an der falschen Stelle aufgefüllt war, wieder begradigt, um dann 8 Kilometer der Ahrtalbahn wieder in Gang zu setzen. Ich wurde erinnert an genau diesen Text, den Joachim vorgelesen hat, nämlich: Es ruft eine Stimme in der Wüste, ebnet unserem Gott eine Bahn. Und alle Täler, also alle Löcher, sollen erhöht werden, aufgefüllt, und alles, was hügelig ist, soll begradigt werden, denn der Herr der Herrlichkeit zieht ein. Wenn man schon für die Ahrtalbahn so einen ungeheuren Aufwand betreibt, wie viel Aufwand sollten wir betreiben, dass der Herr der Herrlichkeit einzieht? Und ihr Lieben, das ist auch Advent, dass wir die Löcher füllen, die sich aufgetan haben durch irgendwelche Erosionen, und dass wir die Hügel abtragen, die möglicherweise zwischen uns stehen, damit der Herr der Herrlichkeit kommen kann. Adventszeit ist Vorbereitungszeit, die Wege müssen gebaut werden, und zwar die Wege in unseren Herzen. Die Wege in unseren Familien, die Wege in unseren Ehen, die Wege in unserer Gemeinde, da müssen die Wege gebaut werden, und da müssen möglicherweise auch Brücken gebaut werden, dass wir wieder zueinander finden. Das ist Advent. Damals war das Bild ja dieses: Wenn ein Feldherr siegreich vom Krieg nach Hause kam, dann hat man ihm einen Triumphzug veranstaltet. Und jetzt stellt euch nur mal vor, der Wagen des Triumphators wäre in einem Loch stecken geblieben und das Rad wäre abgebrochen. Was wäre das für eine Schande? Wenn man schon für den Feldherrn solch einen Aufwand betreibt, wie erst, wenn der König Jesus kommt. Darum ist dies so ein bisschen eine Aufräumpredigt heute bei mir. Und sie setzt einfach mal das fort, was ich euch beim letzten Mal über Nehemia erzählt habe. Denn Nehemia musste aufräumen. Vielleicht habt ihr noch in Erinnerung beim letzten Mal Nehemia 3. Wir haben so gestaunt über diese 42 Bautruppen. Wisst ihr noch, die so alle schön lieb miteinander gebaut haben. Und die bauten hier von dem Tor bis zu der Ecke und die bauten hier anschließend und die bauten noch ein zweites Mal und die bauten, die bauten, die bauten. Und wir haben festgestellt, das ist Gemeinde Jesu, wenn jeder an seinem Platze baut und wir in Einheit miteinander diese Arbeit teilen. So hat sich Gott das vorgestellt, auch in der Gemeinde Jesu. Da gab es manchen Widerstand von außen. Da gab es so Leute wie Sanballat und Tobias, die wirklich versuchten, das Ganze auch aufzuhalten. Aber da war man klar, man wusste, was los war und man konnte das ganz klar zuordnen. Und man hat gesagt, jetzt erst recht. Da lassen wir uns doch überhaupt nicht von aufhalten. Jetzt in Kapitel 5 wird das Ganze schon ein bisschen perfider, weil der Widerstand kommt jetzt nicht von außen, wo wir klar definieren können, das ist klar, wir sind innen in der Stadt, die sind draußen. Jetzt kommt der Widerstand von innen und ich lese euch Nehemia 5. Hört mal rein. Es erhob sich ein großes Geschrei der Leute aus dem Volk und ihrer Frauen gegen ihre jüdischen Brüder, also die eigenen Landsleute. Die einen sparen, unsere Söhne und Töchter müssen wir verpfänden, um Getreide zu kaufen, damit wir essen und leben können. Die anderen sprachen, unsere Äcker, Weinberge und Häuser müssen wir versetzen, damit wir Getreide kaufen können in dieser Hungerszeit. Und wieder andere sprachen, wir haben auf unsere Äcker und Weinberge Geld aufnehmen müssen, um dem König Steuern zu zahlen. Nun sind wir doch wie unsere Brüder vom gleichen Fleisch und Blut und unsere Kinder sind wie ihre Kinder. Und siehe, wir müssen unsere Söhne und Töchter als Sklaven dienen lassen. Und schon einige unserer Töchter sind erniedrigt worden. Und wir können nichts dagegen tun. Und unsere Äcker und Weinberge gehören anderen. Als ich aber ihr Schreien und diese Worte hörte, sagte Nehemia, da wurde ich sehr zornig. Und ich hielt Rat mit mir selber und schalt die Vornehmen und die Ratsherren und sagte, wollt ihr einer gegen den anderen Wucher treiben? Und ich brachte eine große Versammlung gegen sie auf und sprach zu ihnen, wir haben unsere jüdischen Brüder losgekauft, die den Heiden verkauft waren. Und ihr wollt nun eure Brüder verkaufen, damit wir sie wieder zurückkaufen müssen? Da schwiegen sie und fanden nichts zu antworten. Und ich sprach, es ist nicht gut, was ihr tut. Solltet ihr nicht in der Furcht Gottes wandeln, um des Hohnes der Heiden willen, die ja unsere Feinde sind? Da sprachen sie, wir wollen es zurückgeben und wollen nichts von ihnen fordern und wollen tun, wie du gesagt hast. Und ich rief die Priester und nahm einen Eid von ihnen, dass sie so tun sollten. Auch schüttelte ich mein Gewand aus und sprach, so schüttle Gott einen jeden aus seinem Hause und aus seinem Besitz, der dies Wort nicht hält, so sei er ausgeschüttelt und leer. Und die ganze Gemeinde sprach, Amen, und lobte den Herrn, und das Volk tat so. Also da waren ganz schöne Löcher entstanden, ja? Miteinander, untereinander, Finanzlöcher und Hungerlöcher, und die anderen haben dann Berge aufgefüllt, Geldberge, und haben die anderen gekauft und wieder verkauft, und es war eine Uneinigkeit, eine wirkliche Not von innen. Und man könnte diesen Widerstand von innen mit einem einzigen Wort beschreiben, das wäre das Wort Selbstsucht. Ja, Selbstsucht. Da ist die gefährliche Krise, dass man auf einmal nur an sich denkt, an seinen Vorteil, an seine Wege, an die Gedanken, die einen selber bewegen, Selbstsucht. Was Bedrohung von außen, manchmal Worte von außen und offene Gewaltanwendung nicht erreichen, das kann der Feind von innen herbeiführen. Und darum gilt es, dieser Bedrohung mit aller Energie entgegenzuwirken. Wie drückt sich Selbstsucht aus? Zum Beispiel, wir reden übereinander statt miteinander. Wie schnell kann Geschwätz oder negatives Gerede übereinander die Atmosphäre verderben? Achtet doch einfach mal drauf, worüber ihr nach dem Gottesdienst heute sprecht. Achtet mal darauf. Lasst uns miteinander reden. Paulus sagt, betrübet nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit, Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung seid fern von euch, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander gütig und mitleidig und vergebet einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Was sollen wir denn reden, wenn wir nach Hause kommen? Paulus schreibt in Philipper 4, was wohllautet, was eine Tugend, ein Lob ist, dem denket nach und sprecht es aus. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Also, dass es Frieden gibt unter uns, auch in dieser verrückten Zeit, in der wir leben, hat ganz viel damit zu tun, was wir äußern, wie wir sprechen, was aus unserem Munde kommt. Und wenn wir Frieden herbeiführen wollen, ihr Lieben, hat das damit zu tun, was sprechen wir aus? Was wohllautend, was wertschätzend, was gut ist, was ein Lob ist, was man erwähnen kann, dem denket nach, dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Was heißt denn Selbstsucht? Selbstsucht heißt, sich selber suchen. Kann man verstehen, selbst suchen, selber suchen. Also, es ist das Verliebtsein in sich selber. Es ist ein Urtrieb, der sich immer wieder in uns regen will, auch in uns Gotteskindern. Ich muss gestehen, ich bin manchmal erschrocken darüber, was in mir noch alles für Gedanken und Gefühle aufkommen können. In bestimmten Krisensituationen kommen auf einmal Dinge hoch, wo ich dachte, Günther, was bist du für ein Mensch? Wie kannst du sowas denken, nachdem du schon 40 Jahre gläubig bist? Das geht doch gar nicht mehr. Da merke ich, der alte Mensch wuchert immer noch in mir, ne? So, der will Löcher schaffen, der will Berge aufschütten und das Ganze ist ein gefährliches, selbstsüchtiges Spiel. Ich denke an mein liebes Ich und mein Denken und Wollen und Handeln ist davon bestimmt, dass es mir gut geht, dass ich mich selber schone, dass ich meinen eigenen Vorteil suche und meine Ehre nicht vernachlässigt wird. Auch in der Gemeinde, ihr Lieben. Es kann so leicht sein, in dieser Zeit, und ich kriege das seit 2 Jahren mit, wie in Gemeinde Diskussionen hochkommen wegen der aktuellen Lage, dass ich glaube, meine Überzeugung ist die einzig wahre. Also jeder soll seine Überzeugung haben. Das ist völlig gut. Man muss eine Überzeugung haben. Man muss mit sich und seinem Gewissen und seinem inneren Seelenleben in Übereinstimmung sein. Und niemand darf darauf einen böswilligen Einfluss ausüben. Aber ich kann meine Überzeugung nicht zum Maßstab für alle anderen machen. Darum gibt es gerade Gemeindespaltung, darum trennen sich Geschwister. Dort gibt es kuriose Dinge. Neulich hat ein Pastor unserer Mission in einer Stadt Menschen getauft und eine Frau, ich stelle mal die Kuriosität vor, fragte, bist du geimpft? Und er sagte, ja, dann lasse ich mich nicht von dir taufen, weil du bist ungläubig. Er war völlig konsterniert. Ja, versteht ihr, das ist eine Meinung, aber das darf nicht als Wahrheit und biblisch begründete Überzeugung weitergegeben werden. Jeder darf seine Meinung haben, aber merkt ihr mal, wir dürfen da nicht selbstsüchtig sein und unseren Lieblingsgedanken nachgehen. Am Anfang der Corona-Zeit habe ich meinen Leuten gesagt, ihr dürft einmal am Tag Nachrichten anschauen oder hören. Heute sage ich ihnen, macht das nur noch einmal in der Woche. Ihr werdet ja huschig. Der Herr regiert. Jesus ist der Chef, oder? Müssen wir uns immer wieder sagen. Jesus regiert. Er ist der Herr. Und dann triffst du deine Entscheidung und die anderen respektieren das bitte. Meine Lieblingsgedanken zuerst, nein. Nicht dann dienen und lieben, wenn es um mich geht. Nein. Es gibt Schwachstellen, ihr Lieben, im Leben eines jeden Christen. Und es gibt Schwachstellen in jeder Gemeinde und wir haben unsere Löcher. Aber in der Bibel finden wir heraus, dass wir einen anderen Weg gehen müssen. Parteien, die sogar in der Bibel schon vorkommen, Irrlehre, Machtstreben, Zügellosigkeit, Rechthaberei und Geiz haben alle ihre Wurzel in der Selbstsucht. In den Briefen des Neuen Testamentes ist mir aufgefallen, dass hier wenig über wie wir Dinge jetzt machen sollen und dürfen, Organisation, versteht ihr, so Maske, ja und nein und ja, hier und da. Darüber steht ganz wenig in der Bibel. Aber es steht ganz viel in der Bibel, was unsere Haltung dabei sein soll. Und darf ich euch sagen, was die Haltung ist, mit der wir gut miteinander auskommen? Und wie die Löcher wieder aufgefüllt werden und wie die Berge abgetragen werden. Die Haltung, die wir alle miteinander brauchen, ist die Haltung, von der Jesus sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Demut ist die richtige Haltung, wie wir miteinander umgehen sollen. Schauen wir nochmal bei Nehemia rein. Nehemia nimmt die Leute und führt sie so in die Gegenwart Gottes und er zeigt ihnen ihre Verantwortung füreinander. Es ist nicht recht, dass ihr eure Landsleute verkauft. Es ist nicht recht, dass ihr Geld gegen Wucherzinsen gebt. Und es wird hier plötzlich auch etwas deutlich, das habe ich so gar noch nicht gewusst vorher. Nehemia hatte in seiner Zeit als Mundschenk Geld gesammelt und hatte seine Landsleute freigekauft aus der Gefangenschaft. Er hat Geld gegeben pro Kopf, weiß ich, wie viel er da dem König zahlen musste oder den Obersten, damit die ins Land Israel durften. Und dann sind die freigekauft worden mit Nehemias Geld und sind ins Land gekommen und da wurden sie wieder verkauft, weil sie hatten nicht genug zu essen. Ich sage, was ist das für ein Unrecht, was Da kann man schon mal wütend werden, oder? Gibt so einen heiligen Zorn, ja? Der ist einfach, das ist einfach ungerecht. Wie können die? Darf man auch mal Klartext sagen, ja? Wenn es um Ungerechtigkeit geht. Da geht es um den anderen. Sorgt doch füreinander. Hört doch auf, solche Dinge zu treiben. Öffnet eure Augen und seht, was da gerade passiert. Ihr bereichert euch auf Kosten der anderen und schädigt ihre Familie. Selbstsucht ist Versündigung an dem anderen. Und dann macht er ihnen deutlich, wir sind doch Gottes Volk. Uns verbindet doch viel mehr, als uns trennt. Klar sind die äußeren Umstände trennend. Die einen arm, die anderen reich, die einen wohnen schon fein, die anderen müssen sich noch ein Haus bauen und so weiter und so weiter. Aber wir sind doch in Verbindung als ein Volk. Und dann sagt er uns in Epheser Kapitel 4, durch Paulus, der Herr, er sagt, schaut mal, was uns verbindet. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld, oder Luther schreibt noch so schön, Langmut, ich sage immer, das ist dreimal Mut, ja? Demut, Sanftmut, Langmut. Du brauchst Mut, um demütig zu sein, brauchst du göttlichen Mut. Das geht uns so gegen den Strich, dass wir anderen den Vortritt lassen. Geht uns so gegen den Strich, dass wir unsere eigenen Ziele an die zweite Stelle stellen. Geht uns so schrecklich gegen den Strich, dass wir unsere Ziele an die zweite Stelle stellen, damit wir gemeinsam in Einheit weitergehen. Und das sagt er jetzt hier. Denn in aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertraget einen den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einheit im Geiste durch das Band des Friedens. Und dann sagt Paulus, schaut mal, sieben Dinge, die uns verbinden. Schaut mal, ihr lieben Geschwister, was uns alles verbindet. Das ist doch viel mehr, als was uns trennt. Warum haben die im Ahrtal sich jetzt wieder dran gegeben, damit die Bahn wieder läuft? Damit sie wieder in Verbindung kommen miteinander. Sie wollten nicht einfach zulassen, dass Löcher und Hügel und Schotter und kaputte Brücken ihre Verbindung zueinander abbrechen. Wir haben so viel, was uns eint. Ein Leib, Jesu, eine Gemeinde. Ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ihr Lieben, das ist, was Advent sagen will. Wir haben Hoffnung. Wir sind Hoffnungsträger. Ein Herr, Jesus Christus. Ein Glaube, in der Beziehung mit Jesus leben zu dürfen. Gestern hatten wir so eine schöne Aktion bei uns in der Gemeinde. Eine junge 18-Jährige sagte, ich möchte irgendwas für die Einsamen tun. Ich sagte, gute Idee, was hast du denn für einen Plan? Ich bastle so kleine Adventswürfel. Wenn man die aufmacht, dann ist da ein Teelicht drin und ein Teebeutel. Und dann können die Einsamen das Licht anmachen, sich einen Tee aufgießen. Und dann ist noch eine Geschichte drin, die sie dabei lesen können. Da sind wir gestern rumgezogen mit so einem kleinen Musikteam und haben vor den Häusern oder in Hausfluren irgendwo Musik gemacht. Wo komm du Morgenstern? Dann haben wir den Menschen Freude gemacht. Ich kam am Schluss dann noch zu zwei meiner alten Nachbarn, wo ich früher mit meiner Frau wohnte. Es war so stark, weil man spürt die Angst bei Menschen, die nicht im Glauben sind, ganz stark raus. Und dann sagte sie, ja, wenn man so Glauben hätte. Ich sage, weißt du, was Glauben ist? Glauben ist eine lebendige Beziehung mit Jesus haben. Nicht, dass du das Glaubensbekenntnis fünfmal sprichst heute. Darauf kommt es gar nicht an. Eine lebendige Beziehung mit Jesus. Hey, Hanne, Jesus ist hier. Mit dem kannst du reden. Sprich mit ihm. Der will. Ja, aber ich sehe ihn ja nicht. Ich sage, nein, aber du kannst ihn spüren in deinem Herzen. Er hat versprochen, wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem lasse ich mich finden. Hanne, bete, Jesus, zeig dich mir. Jesus, zeig dich mir. Ich sage, wie geht es unserer Nachbarin? Warum sagt sie, sie hat gerade ihren Mann verloren? Oh, sag ich, da muss ich hin. Komm zu der Frau rein. Und wir sind sofort wieder beim gleichen Thema. Jesus, zeig dich mir. Beziehung mit Jesus. Glaube, ja, ein Glaube ist der Glaube an den lebendigen Herrn Jesus Christus. Und ein Gott und Vater in allen und überall. Also, er sagt, Leute, ihr habt Verantwortung füreinander. Lebt in Demut miteinander. Dann appelliert er zweitens an ihre Verantwortung gegenüber Gott. Und er sagt, was ihr tut, ist verwerflich. Ihr solltet in wahrer Gottesfurcht leben. Ah, Ehrfurcht vor Gott. Gott ist König. Er gibt die Regeln vor. Er ist es, dem wir folgen. Und was sagt er? Ihr sollt meine Zeugen sein. Das ist unsere Bestimmung. Wie können wir das aber, wenn wir uns gegenseitig nach Strich und Faden runtermachen? Nehmen wir Gott und seine Weisung ernst, suchen wir seinen Willen. Nicht Selbstsucht, sondern Selbstlosigkeit. Das hat Jesus nicht nur gepredigt, das hat er gelebt. Ein jeder von euch sei so gesinnt, so ausgerichtet, so in seinem Herzen eingestellt, so in einer Haltung, wie Jesus Christus auch war, der es nicht wie einen Raub festhielt, da in einer Ehrenposition zu sein. Er entäußerte sich, er ließ los, Selbstlosigkeit bis zur Vollendung. Und seht, wenn wir an Demut denken, wollen wir die zwei Säulen nochmal ins Auge fassen. Die eine Säule ist die Ehrfurcht vor Gott. Warum können wir demütig sein? Weil wir unseren Gott ehren und weil es ihm gefällt, den Demütigen hochzuheben. Gott widersteht dem Hochmütigen, wisst ihr, ne? Aber dem Demütigen gibt er Gnade. Oder Jesaja 66,2. Alles hat meine Hand gemacht, spricht der Herr. Ich aber will ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. Du bist heilig. Oh Gott, dein Weg ist heilig. Oh Gott, deine Gemeinde ist heilig. Oh Gott, du sagst sogar, ich bin heilig. An die Heiligen in euer Herzen. Heilige in Christus. Ich finde, das ist etwas, was uns Kraft gibt, unsere Löcher zu füllen und unsere Berge abzutragen. Das müsste klappen. Also die eine Säule der Demut ist die Ehrfurcht vor Gott, weil Gott zu ehren ist, weil es um ihn geht und gar nicht um mich, nicht Selbstsucht, sondern Gott suchen. Und die zweite Säule ist Liebe, dass ihr einander in Liebe ertragt, denn die Liebe ist das Band der Vollkommenheit. Und Liebe ist hier nicht ein gutes Gefühl, warte nicht auf gute Gefühle, manchmal haben wir keine guten Gefühle. Liebe ist tun. Mach es, weil es richtig ist. Wer keine Ehrfurcht und keine Liebe hat, kann auch nicht wirklich demütig sein. Aber wahre Demut ist die Haltung, den Willen Gottes gerne zu tun. Jetzt ein Satz, der mir gefällt, den habe ich im Internet irgendwo gefunden. Demut besteht nicht darin, sich geringer als die anderen zu fühlen. Manchmal denkt man, ja, Demut, da muss ich überall immer Kopf reinziehen, zu allem Ja und Amen sagen, dann darf ich nichts widersprechen, da muss ich alles schlucken, ihr Lieben. Wenn Jesus sagt, ich bin von Herzen demütig, hat er alles geschluckt? Hat er kein Widerwort gegeben? Hat er alles nur ertragen? Nein, Jesus wurde zornig, wenn es ungerecht zuging. Er wurde besonders zornig, wenn Gottes Ehre verunehrt wurde. Da konnte er aufstehen. Demut heißt nicht, sich zu ducken und sich alles aufpacken zu lassen wie so ein dummer Esel. Demut ist die rechte Haltung vor Gott, die sagt Gott, du bist groß. Und wer sich vor Gott demütigen kann, der kann vor Menschen aufrecht stehen. Nochmal, wer sich vor Gott demütigen kann, der kann vor Menschen aufrecht stehen. Aber nicht mit einer hochmütigen Haltung oder mit Selbstsucht. Achtung, Demut besteht nicht darin, sich geringer als die anderen zu fühlen, sondern sich von der Anmaßung, der eigenen Wichtigkeit zu befreien. Günther, du bist gar nicht so wichtig, wie du denkst. Schwester, du bist gar nicht so wichtig, wie du denkst. Bruder, du bist gar nicht so wichtig. Deine Gedanken, Wünsche, Ziele, Erkenntnisse sind gar nicht so wichtig, wie du denkst. Demut besteht nicht darin, sich geringer als die anderen zu fühlen und zu allen Ja und Amen zu sagen. Das ist nicht Demut, sondern sich von der Anmaßung der eigenen Wichtigkeit zu befreien. Und im Verstehen Gottes und seiner Wege gilt immer noch, unser Wissen ist Stückwerk. Wie sagt der eine? Ich weiß, dass ich nichts weiß. Hat dann der Schüler auch geschrieben in der Schule. Hat er nichts gewusst, schrieb er einfach hin. Gott weiß alles. Gab seine Arbeit ab. Kam die Arbeit zurück, stand da. Thomas bekommt eine 6, Gott bekommt eine 1. Er weiß alles, kriegt eine 1. Du kriegst eine 6. Von der Anmaßung der eigenen Wichtigkeit zu. Der regelmäßige Vergleich unseres Herzens mit dem unbestechlichen Maßstab Gottes ist der Garant für unsere Demut. Nochmal, der regelmäßige Vergleich mit dem Maßstab, dem unbestechlichen Maßstab Gottes. Günther, guck mal, das sollte eigentlich dein Leben sein. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Hoffnung, Enthaltsamkeit. Günther, und? Oh Gott, ich bin noch weit davon entfernt. Günther, du brauchst meine Gnade, glaube ich, oder? Ja, Gott, brauche ich. Ehrlich. Ich brauche noch ganz viel von dir. Hab ich, sagt Gott. Nimm's. Und bleib demütig. Schlussgedanke. Nehemia geht mit gutem Beispiel voran. Das Evangelium von Jesus will nicht nur gepredigt werden. Auf der Kanzel kann ich schön reden, ja. Aber was ist morgen am Montag mit mir? Gab doch mal diese schöne Aktion, Glaube am Montag, ne? Wisst ihr noch? Das heißt, dass man am Montag genauso glauben sollte, wie man sich sonntags vorgenommen hatte. Und am Dienstag und am Mittwoch, ja, versteht ihr? Habe ich euch von diesem jungen Mann erzählt, der am Montag an die Arbeit kam und dann sah er seinen älteren Kollegen, der da pfeifend durch die Hallen ging und der montags schon fröhlich um 9 vor der ersten Frühstück durch die Werkhallen lief und sagt er zu seinem Chef, sag mal, was ist das für ein Typ? Das ist ein Christ oder sowas. Aber frag ihn mal selber. Und frisch wie der junge Mann war, hat ihn gefragt, den älteren Kollegen, sag mal, warum pfeifst du eigentlich am Montagmorgen schon so fröhlich durch die Gegend? Und was ist eigentlich ein Christ? Was sagt er, das ist eine spannende Frage. Und dann hat er seinen Hosenträger so gezogen und sagt er, das werde ich dir morgen erzählen. Am nächsten Tag kam der Christ und hatte dem jungen Mann eine Bibel gebracht, hat ihm einige Bibelstellen aufgeschlagen und so ein kleines Backup dran gemacht. So, kannst du mal lesen, das ist ein Christ. Okay. Ist dann nach Hause gegangen, kam am nächsten Tag wieder und sagte, habe ich nicht verstanden, was ist das? Das ist eine sehr interessante Frage, ich werde sie dir morgen beantworten. Und dann hat er ihm am nächsten Tag die Bibel wiedergebracht und so kam er ans Bibellesen. Und da stand er vor mir, ich hatte ihn als Jungen in der Jungschar. Günther, ich will dir was erzählen, ich bin Christ geworden, wegen dem, der montags an der Arbeit schon pfeift. Es muss ein Verrückter sein, der montags schon pfeifend durch die Hallen geht. Versteht ihr, Glaube am Montag, da habe ich auch Hoffnung. Montagmorgen um 7, wenn ich raus muss für die ganze Woche, da habe ich Hoffnung. Da lebt Jesus in mir, da stehe ich morgens auf und sage, danke Jesus, dir darf ich gehören und ich brauche heute ganz viel von dir, damit du durch mich in dieser Welt leben kannst. Nehemia hat sein Geld dafür eingesetzt, um seine alten Landsleute freizukaufen. Nehemia hat einen Riesentisch aufgebaut, wo ganze Tiere geröstet wurden, damit man da essen konnte. Nehemia hat sehr praktisch Kostgänge aus seinem eigenen Geldsack verpflegt. Er hat praktische Selbstlosigkeit geübt. Und ihr Lieben, das ist unsere Aufgabe auch als Leiter. dass wir mit einem guten Beispiel vorangehen. Wir können nichts erwarten, was wir selber nicht tun. Er lebte Gottesfurcht und er lebte Gottes Liebe. Und das hat ihn ausgezeichnet. Demut ist das Gegengift des Stolzes. Und nochmal mein Satz von vorhin: Demut besteht nicht darin, sich geringer als die anderen zu fühlen, sondern sich von der Anmaßung seiner eigenen Wichtigkeit zu befreien. Jetzt kommt noch ein Satz. Demut ist eine Art des Seins und nicht des Scheins. Advent hat viele Lichter, die scheinen. Ich will aber ein Licht sein, das Sein zeigt. Nicht scheinen, sondern sein. Und darf ich dir noch was sagen? Du bist das Licht. Seit Jesus in dir lebt, bist du Licht. Die Frage ist, ob es leuchtet. Du entscheidest, ob es leuchtet. Ehrfurcht und Liebe. Oder, wie Johannes später schreibt, wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Das ist etwa das Gleiche. Gott segne euch auch im Advent, dass ihr die Gräben zuschüttet, die Hügel abtragt, damit die Bahn wieder laufen kann. Bahnt einen Weg unserem Gott. Bald schon kann es sein, dass Jesus kommt. Und dann freut er sich, wenn wir in Demut und Dankbarkeit unseren Weg gehen. Gott sei mit euch. Gesegneten Advent.